Wir feiern heute den dritten Advent und in den allermeisten christlichen Kirchen ist heute Johannes der Täufer an der Reihe, der thematisiert wird. Er, der Wegbereiter des Messias und seines Königreiches. Er ging dem Messias ja in der Wüste voraus. Und wir haben seine Stimme heute schon öfters gehört in den Liedern und wir haben ihn auch schon in dem Wochenspruch am Anfang gehört. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Kommt der Herr gewaltig? Bereiten wir seinen Weg? Wir sollen uns auf jeden Fall in der Adventszeit bereit machen. Es ist die Zeit, sich vorzubereiten. Wir warten, wir erwarten und bereiten uns vor. Der heutige Predigttext ist dabei sehr hoffnungsvoll. Nicht allein deswegen, weil das Wort Hoffnung dreimal als Hauptwort vorkommt und einmal in der Verbform. Wir sollen hoffen. Hofft ihr? Worauf sollen wir denn hoffen? Und worin ist denn unsere Hoffnung begründet? Wissen wir das? Wenn wir aus der christlichen Hoffnung leben, dann müssen wir ja wissen, worum es da eigentlich geht, worauf es da eigentlich ankommt. Die Welt, in der wir leben, das ist ein offenes Geheimnis, ist weit von Gerechtigkeit, ist weit von Frieden und ist weit von Barmherzigkeit entfernt. Aber im Glauben schöpfen wir Hoffnung auf eine neue Welt. Eine neue Welt, in der Gottes Liebe das Bestimmende ist. Diese Hoffnung, die fängt schon ganz früh an in unserem Glaubensleben, beziehungsweise bei unseren Vorvätern. Schon Abraham wird diese Hoffnung ausgesprochen, Genesis 12, wenn wir uns daran erinnern. Dieser erste Segen, den Gott über Abraham und die Völker spricht, die aus ihm hervorgehen werden. Und diese Hoffnung geht weiter, reicht bis in unsere Gegenwart hinein, jetzt, ist hier verankert, im Hier und Jetzt und weist uns auch weiter den Weg in die Zukunft, schenkt uns Perspektiven in diesem Leben. Und weil sie an Gottes Wort und an Gottes Willen gebunden ist, das heißt, weil sie an der Person Jesus Christus auch gebunden ist, gibt diese Hoffnung Kraft, sie gibt Zuversicht, jetzt im Heute. Warum? Weil Christus uns das mit auf den Weg gegeben hat. Matthäus am letzten, ich bin bei euch, jeden Tag, bis an das Ende der Welt. Diese Hoffnung, von der wir reden, das ist nicht eine Hoffnung auf eine bessere Welt, wo es uns besser geht. Es geht nicht darum, was wir wünschen, was wir für wichtig erachten. Wenn Gott uns seine Hoffnung schenkt, dann gibt er uns etwas von sich. Und das, was er uns an Hoffnung gibt, das gibt uns wieder eine neue Perspektive für unser Leben. Das spornt uns an, unser Leben eben nicht nach dem zu orientieren, was wir für richtig halten, sondern was das Evangelium Jesu Christi ist. Das ist die Marschrichtung. Und dabei führt uns diese Hoffnung nicht aus dieser bösen Welt hinaus, sondern im Gegenteil, genau in diese Welt hinein. Sie hilft uns, unseren Platz zu finden, wozu uns Gott berufen hat in dieser Welt. Wir haben eine Aufgabe, jeder von uns, diese Hoffnung strahlen zu lassen. Und etwas ist ganz wichtig, was uns einen Vorteil gibt, die wir an Jesus Christus glauben und auf ihn hoffen. Wir haben keine Angst. Stimmt das? Wir haben keine Angst. Diese Hoffnung ermuntert uns, uns nicht von der Resignation, nicht vom Rückzug bestimmen zu lassen, weil Dinge nicht laufen, wie sie in unseren Augen laufen sollten. Weil Dinge sich anders entwickeln, wie wir das gehofft haben. Sondern unsere Hoffnung hilft, dran zu bleiben, weiterzugehen auf das große Ziel, das Gott versprochen hat. Denn der Psalmist sagt, er wird's wohl machen. Was heißt das? Er wird's wohl machen? Mit Fragezeichen? Nein, er wird es wohl gut machen. Ausrufezeichen. Der Psalmist sagt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Hören wir also auf die Perikope des dritten Advents, die wir heute aus dem Römerbrief Kapitel 15 entnehmen, die Verse 4 bis 13. Paulus schreibt an die Geschwister in Rom, und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagen sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihnen, ihren Stammvätern gegeben hat, einzulösen, damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Aber auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. Das bestätigt die Schrift. Es heißt an einer Stelle, darum will ich mich vor den Völkern zu dir bekennen, zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle heißt es, stimmt mit ein, ihr Völker, in den Jubel seines Volkes. Wieder eine andere Stelle heißt es, lobt den Herrn, all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Soweit der Predigtext. Was gibt uns in der Adventszeit Ermutigung und Kraft, um durchzuhalten? Was ist es? Das, was uns von diesem Text am meisten vielleicht nachhalt, ist dieser Vers 7, der, ich glaube, das ist der bekannteste. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Oder in der Luther-Version, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. An Weihnachten ist Christus gekommen, um dich und mich anzunehmen. Das ist ein wichtiges Stichwort. Er ist gekommen, um dich und mich anzunehmen. Nicht, dass du ihn angenommen hast, nicht, dass ich ihn angenommen habe. Er hat dich und mich angenommen. Obwohl er ja nicht, so gute Erfahrungen gemacht hat, als er kam hier in dieser Welt. Wie Flüchtlinge und Migranten war die heilige Familie unterwegs, das lesen wir jedes Jahr. Sie mussten von Nazareth nach Bethlehem zur Eintragung in die Steuerlisten. Nun war es natürlich wichtig, dass der Messias, Jeschua, in Bethlehem geboren wird, weil es ja so in Micha, dem alttestamentlichen Propheten, vor hunderten von Jahren zuvor vorausgesagt worden ist. Aber so richtig toll war das für die heilige Familie nicht. Obwohl es ja nicht so weit an Kilometern entfernt ist, waren sie irgendwie in der Fremde. Freunde, Verwandtschaft, war wohl niemand da, denn es war ihnen nicht möglich, in Bethlehem unterzukommen. Überall, nein, kein Platz für euch. Zimmer belegt. Oder wie es heute immer so schön gesagt wird, das Schiff ist voll. Anträge auf Asyl oder Aufnahme werden mit Aufnahme verweigert bestätigt. Geh, wir brauchen dich nicht. So geht es unseren Flüchtlingen, wenn sie hier nach Österreich kommen. Doch Jesus kommt gerade mit dem Gegenteil dessen zu uns in diese Welt, damit wir das Gegenteil erfahren. Nicht, dass er uns ablehnt, sondern er nimmt dich und mich an. Er hat uns angenommen, so wie wir sind. Egal, wo wir herkommen. Welche Hautfarbe, welche Sprache, welche Religion. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Christus nimmt jede und jeden auf. In seinem Reich gibt es keine Bevorzugten oder Benachteiligten. Wir haben es gerade eben in dem Lied, in dem schönen Adventlied auch gesehen. Wir sind alle gleich in seinem Reich. Das reimt sich sogar. Und das sollte uns Ermutigung und Kraft verleihen. Zu wissen, einer nimmt uns auf. Auch wenn wir vielleicht, der eine oder andere unter uns heute Morgen, die Erfahrung machen muss, Österreich nimmt mich vielleicht doch nicht auf. Das kann passieren. Eines ist ganz sicher an dieser Stelle, Christus kennt dieses Gefühl, nicht angenommen zu sein, nicht aufgenommen zu werden. Aber er nimmt dich und mich an. Das ist die gute Nachricht im Advent. Und wie sagt man so schön im Französischen? Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Noblesse oblige. Oblige, weil über dem E ist ein Akzent, ich dachte, das muss man ausdrücken. Okay. Noblesse oblige, das heißt gut Deutsch, Adel verpflichtet, das kennen wir, das haben wir schon gehört. In welchem Zusammenhang auch immer. Adel verpflichtet. Wer von dem Messias Jeschua angenommen wurde, der gehört zur Familie. Der gehört zur Familie. Der gehört zum königlichen Adel. Der Noblesse der Kinder Gottes. Und dieser göttliche Adel verpflichtet. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Es geht nicht darum, dass du und ich ein bisschen weitherziger werden, etwas gutmütiger, nicht so engstirnig. Darum geht es natürlich auch, aber das ist nicht alles. Seine Adventsbotschaft lautet, Christus ist gekommen, um jeden von uns anzunehmen. Hier geht es um etwas ganz Entscheidendes. Wir dürfen da nicht so schnell drüber hopsen. Okay, wir sind angenommen. Prima, schön. Nein, wir müssen kurz mal innehalten, was das bedeutet. Es ist für jeden von uns von grundsätzlicher Bedeutung, dass Christus dich angenommen hat. Es ist nämlich wirklich nichts Leichtes gewesen, uns anzunehmen. Es hat Jesus Christus den Abstieg gekostet. Der ist wirklich tief gefallen. Tief gefallen wegen uns. Advent heißt, Gott steigt ab aus dem Himmel. Hinein in dieses irdische Gewimmel. Jesus sagt, ich habe dich angenommen und ich will mit dir zusammen sein. Annehmen, das ist nichts Oberflächliches. So nach dem Motto, Gott nimmt dich an, wie du bist, ich bin okay, du bist okay, wir sind alle okay, irgendwie. So nicht. Jesus sieht in die Tiefen deiner Gedanken, deines Herzens, deiner Bestrebungen, auch deiner heimlichen Gedanken und heimlichen Taten. Er kennt dich durch und durch und auch mich durch und durch. Wir brauchen ihm gar nichts vorzumachen. Und trotzdem sagt er ja zu. Aber das heißt nicht, dass er uns einen Freischein gibt, alles zu tun, was wir wollen. Nach dem Motto, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. So nicht. Und das ist die Krux, glaube ich, für uns alle. Jesus hasst, was andere und uns kaputt macht. Er sagt ja zu uns, und nein zu allem, was uns von Gott trennt. Ganz konsequent. Es kostet ihn den Weg des Advents aus dem göttlichen Himmel in den stinkenden Stall von Bethlehem. Und es bedeutet, dass wir angenommen werden, obwohl wir eigentlich unannehmbare Leute sind. Das sollen wir schätzen. Was für eine Gnade. Darin steckt die Bedeutung des Wörtchens Gnade. Er nimmt uns an, obwohl wir überhaupt nicht annehmbar sind. Das ist die Überraschung der guten Nachricht. Diese wunderbare Zuwendung Jesu Christi, die uns dadurch nicht nur mit ihm, sondern jetzt auch untereinander verbindet. Sie schafft, dass wir untereinander, wie Paulus es nennt, gleichgesinnt sind. Gleichgesinnt, das heißt nicht, dass wir gleichgeschaltet sind, dass wir jetzt alle nur noch das Gleiche sagen. Oder dasselbe sagen. Es geht hier nicht um, wie das in dem schönen Wort auszudrücken ist, es geht hier um Eintracht anstelle von Zwietracht. Es geht nicht um ein monotones Einerlei. Es geht um ein Miteinander, das Verschiedenes nicht ausschließt, das die Buntheit unter uns begrüßt. Advent heißt annehmen, wie Christus jeden von uns angenommen hat. Streit und Rechthaberei sind ein Grundübel, das schon so alt ist wie die christliche Gemeinde. In der Christengemeinde in Rom war das nicht anders. Es gab Streit zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Die einen wollten die anderen die Einhaltung der alttestamentlichen Kultgebote anschaffen, was die anderen ablehnten, weil sie meinten, wir sind freie Leute. Und sagten, wir sind zur Freiheit in Christus berufen, was wir ja bei Paulus auch nachlesen können. Und gerade diesen beiden Gruppen, Judenchristen und Heidenchristen, aber wir können jede Gruppierung heute in unseren Gemeinden genauso dazu nehmen, diesen Gruppen ruft Paulus zu: Ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Überlegen wir doch mal, wie reich wird unser Leben, wenn es von der Aufgeschlossenheit für andere geprägt ist. Aufgeschlossen sein. Wenn unser Leben von Anteilnahme für den anderen geprägt ist. Wenn es von der Liebe als Grundeinstellung gegenüber unseren Mitmenschen geprägt ist. Und wie armselig kann man sagen, wird unser Leben, wenn wir es von Selbstsucht und Eigennutz prägen lassen. Wenn sich das Gespräch und alle Gedanken um die eigenen Ideen, Sorgen, Beschwerden, Krankheiten und Lasten drehen. Jemand hat mal was ganz Interessantes gesagt, nämlich: Das Vertrauen auf das, was wir schon haben und vielleicht noch schaffen, ist der größte Feind unseres Gottes, der Hoffnung. Das Vertrauen auf das, was wir schon haben und vielleicht noch schaffen, ist der größte Feind unseres Gottes, der Hoffnung. Gott will uns ja gerade geben, was wir nicht haben und was wir auch nicht schaffen können. Gott will uns helfen. Geben wir ihm die Chance und vertrauen auf ihn und nicht auf uns selbst, auf unser Vermögen, auf unsere Kraft. Deshalb kam er in diese Welt. Und es ist nicht von ungefähr, dass, wenn wir wieder die Weihnachtsbotschaft hören, es gerade die Hirten waren, die Offenbarung Gottes als Erste mitbekamen. Da ging der Himmel auf über denen, die am Ende der sozialen Leiter standen, die wirklich nichts von sich in die Waagschale werfen konnten, wie toll sie sind, was sie alles haben. Da war nichts. Deshalb können auch wir uns gar nicht besser im Advent auf ihn, den Herrn, vorbereiten, als dass wir unser Vertrauen in uns selbst völlig beiseite lassen. Und unsere Schätze auch. Sie spielen keine Rolle. Wir haben eine große Chance als jene, die wir zu Christus gehören. Wir haben eine offene Tür zum Vater im Himmel. Was heißt das? Der Weg zum Vater, der Weg in unsere Heimat, der Weg nach Hause, muss ich mal empfehlen, die Idee, nach Hause, der Weg nach Hause, unser Zuhause, ist für uns frei und offen. Der Advent sagt uns, dieser Weg ist offen. Christus ist nämlich die Brücke zu Gott. Der Himmel, der Raum Gottes, steht uns völlig weit offen. Und wir sind eingeladen. Ja, wir sind sogar ermächtigt, sagt Johannes. Denen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Wir sind ermächtigt, können wir völlig unbefangen tun, ohne Zagen und Zweifel. Wir brauchen nicht ungewiss sein, ob er uns denn vorlässt. Gott möchte, schreibt Paulus, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Lobt den Herrn, all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Auch heute in diesem Gottesdienst Jetzt haben wir Gemeinschaft mit Gott und dadurch auch durch unseren Lobpreis Kontakt in die Ewigkeit hinein. Wir sind heute in diesem Gottesdienst in die Gemeinschaft Gottes und in die Ewigkeit einbezogen. Durch den Gottesdienst haben wir Zugang zu Gott. Wie sagt der Psalmist so schön, er, Gott, thront ja in dem Lobgesang seines Volkes. Wenn wir über dieses wunderbare Ereignis unseres Gottesdienstes staunen können, dann kann uns auch diese Freude, dann kann uns auch diese Kraft, dann kann uns auch diese Ermutigung aus dem Himmel, aus unserer Hoffnung erreichen. Jesus will, dass wir ihn in unserem täglichen Leben natürlich ebenso bekennen, wie auch im Gottesdienst. Er bekennt sich zu jedem von uns, der sich zu ihm bekennt. Und das geht in der Adventszeit eigentlich ganz, ganz einfach. Man braucht sich eigentlich nur in die Fußgängerzone zum Beispiel zu stellen und ein schönes altes Adventlied singen. Da steckt so viel Tiefes drin. Das ist ein großartiges Bekenntnis zu Jesus Christus. Als Christen sind wir also unterwegs, so wie die heilige Familie. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir sind Wanderer zwischen den Welten. Wir sind auf dem Weg und wir sind auch noch Lernende. Wir sollen ja nie aufhören zu lernen. Aber sich auf ein Leben mit Christus einzulassen, das hat den Vorteil, auch die offenen Türen zu erleben, die Gott uns zeigt in unserem Leben. Gelegenheiten, Gedanken, die Gott uns schenkt, Ideen, Vorstellungen, um die uns die, die nicht an Gott glauben, uns nur beneiden können. Es gibt also allen Grund zur Hoffnung. Denn wir glauben an den Gott der Hoffnung.